Wir sind hier beim Netzpolitik.org Podcast und wir haben einen besonderen Gast, den wir jetzt erstmal kurz vorstellen, nämlich Gerhard Baum, den viele kennen, besonders durch sein Engagement bei den Bürgerrechten, aber natürlich auch als ehemaligen Minister, der sich schon auch sehr lange in den öffentlichen Diskurs einmischt. Und wir sind zu dritt und haben auch Frank Rieger hier.
Hallo.
Und mein Name ist Constanze Kurz. Wir wollen ein bisschen sprechen. Also zum einen über die Überwachungsbilanz der Großen Koalition. Und natürlich wollen wir auch reden über die Zukunft.
Ja.
Denn immerhin steht ja uns möglicherweise eine Jamaika-Koalition ins Haus. Die Liberalen sind wieder im Bundestag. Und da ist sicherlich die Hoffnung von vielen Leuten, dass für die Bürgerrechte, aber auch für den öffentlichen Diskurs über die Überwachung vielleicht mal eine neue Zeit anbricht.
Ja.
Wie ist denn, sozusagen, wenn ich es mal ganz allgemein fragen würde, Ihr Empfinden über die letzten Jahre und die Überwachungsgesetze?
Also die Bürgerrechte hatten in der Großen Koalition keinen Anwalt. Der Innenminister sowieso nicht, aber auch nicht der Justizminister. Der Justizminister hätte ein Gegengewicht sein müssen, aber er hat voll mitgemacht und die Bilanz ist erschreckend. Das heißt, ich habe in meinem doch relativ langen Politikerleben vorher nicht eine vergleichbare Serie von Sicherheitsgesetzen erlebt. Nicht einmal in der RAF-Zeit, wie sie jetzt in der Großen Koalition stattgefunden hat, vor allen Dingen in der Endphase. Es ist eine lange Liste von Veränderungen, teilweise spektakulärer, sichtbarer Art, zum Teil aber auch schleichend, kleine Veränderungen, die aber in der Summe gesehen eine Erosion der Freiheit bedeuten.
Was glauben Sie, was die Motivation ist?
Die Motivation ist, man glaubt, einem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung nachgeben zu müssen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich die Bevölkerung eher vor den Politikern in Schutz nehme. Nehmen Sie mal den Fall Amri, der doch sehr spektakulär in Berlin stattgefunden hat, dass die Reaktion zwar da war, verständlicherweise, aber nicht angehalten hat. Das heißt, Meinungsforscher sprechen von Abstumpfung. Das ist mir zu negativ. Ich bin der Meinung, dass doch ein gewisser Prozess der Einsicht stattfindet. Der Einsicht nämlich in die Tatsache, dass wir mit Risiken leben, die aber nicht fundamental unsere Gesellschaft in Frage stellen. Und die Politiker sind noch lange nicht so weit. Sie glauben, immer reagieren zu müssen mit immer neuen Freiheitseinschränkungen, also mit Symbolhandlungen, die für die Sicherheit meistens gar nichts bringen und in einer unverhältnismäßigen Weise die Freiheit einschränken. Also der Hintergrund ist die Angst. Die Angst ist ein Dämon. Im Grunde, der bedroht unsere weltoffene, tolerante Gesellschaft, ist bedroht durch Angst. Und statt dass die Politiker gegen die Angst arbeiten, die Angst moderieren, nutzen sie sie zu ihrem eigenen Zwecken. Und das ist jahrelang, jahrzehntelang geschehen. Wir haben also seit der RAF-Zeit eine permanente sicherheitspolitische Aufrüstung, die nur zum Teil revidiert worden ist und nie richtig kontrolliert worden ist. Das heißt, die Effizienzkontrolle hat nie stattgefunden, sondern es ist eine Maßnahme auf die anderen drauf geschichtet worden. Und das, was wirklich notwendig wäre, angesichts der Datenverarbeitung, ist, dass wir diesen Prozess bändigen. Denn die Datenverarbeitung ist ein vollkommen neues Phänomen, auch für die Verbrechensbekämpfung, für die Sicherheitsdienste. Die sind ja darauf angewiesen, Daten zu sammeln und sehen sich nun in einem Paradies der Datensammlungen. Das heißt, sie neigen dazu, die Datensammlung jetzt immer weiter auszudehnen, nach dem Motto, wir könnten das ja mal brauchen. Und der Widerstand der Bevölkerung ist nicht stark genug. Das Thema hat kein, auch jetzt im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Und das ist sehr bedauerlich. Und man fragt sich, was war denn da früher, als wir die informationelle Selbstbestimmung plötzlich hatten, als Urteil des Verfassungsgerichts aufgrund der Volkszählung, die absolut harmlos war, verglichen mit dem, was heute passiert. Was ist da los? Warum wehrt sich die junge Generation nicht? Also oder ist das Netz so attraktiv, bietet es so viele Möglichkeiten, die berauschend sind und verführend sind? Die absolut neue Qualität sind die neuen Kommunikationstechniken. Und die verbunden mit den Bedürfnissen, den angeblichen Bedürfnissen der Sicherheitsorgane, sind eine ganz große Gefahr, mal ganz abgesehen von den privaten Datensammlern.
Ich will mal neben dieser Bilanz, die unsere deutschen Politiker sozusagen selber zu verantworten haben, und nochmal diese Schiene der Snowden-Veröffentlichung daneben stellen. Ja. Die Große Koalition war ja davon auch geprägt, denn die Wahl, als sie stattfand, da hatte es ja gerade begonnen,
ja.
Also im Juni 2013. Und wir hatten über die Wahlperiode hinweg ja auch noch die Problematik des NSA-BND-Untersuchungsausschusses. Mhm. Aber interessanterweise, trotz der vielen Veröffentlichungen, hat sich neben den strafrechtlichen Veränderungen in der Vorratsdatenspeicherung, natürlich an dem Staatstrojaner, aber auch Biometrieabgriff, hat sich auch bei den Geheimdiensten nach diesen ganzen Skandalen und dem Einräumen im Untersuchungsausschuss, dass vieles rechtswidrig war in den Handlungen unserer Geheimdienste, eine Erweiterung der technischen Möglichkeiten, eine Legalisierung des Handelns, aber auch eine Aufstockung der Gelder ergeben. Das heißt, da war nicht nur wenig Widerstand in der Bevölkerung, sondern auch eine gewisse gesetzgeberische Dreistigkeit.
Ja, ja. Also das hat ja schon begonnen Ende der Legislaturperiode vor der Großen Koalition, also vor 2013. Das war das Jahr von Snowden und das wurde runtergespielt. Und ich bin ja unterwegs immer mit der Feststellung im Jahre 3 oder im Jahre 4 nach Snowden. Für mich ist das eine neue Qualität, nämlich des Zusammenspiels der privaten Datensammler mit NSA und anderen. Also mich wundert, dass die Deutschen so ohne weiteres darüber hinweggegangen sind bis heute, dass tief in ihre Souveränität eingegriffen wird.
Also trotz der Merkel-Anomalie mit dem Telefon.
Das haben die Leute, nachdem sie gelesen haben, das ist vorbei, haben sie das Thema ad acta gelegt. Im Grunde findet ein Einbruch in unsere Souveränität statt und fremde Geheimdienste benutzen uns als rechtsfreien Raum. Das heißt also, wir einige Urteile in Karlsruhe erzielt haben, sehen, dass diese Urteile einfach unterlaufen werden. Ja, da gibt es keine richterliche Kontrolle mehr, nichts, sondern NSA und auch die Briten und möglicherweise andere.
Ja, und auch die Deutschen.
Und die Deutschen selber. So, die Deutschen selber haben verfassungswidrig gehandelt. Also der NSA-Untersuchungsausschuss hat ja auch verfassungswidrige Praktiken zutage gebracht. Und sie haben dann im Grunde, auch nicht kritisiert, weil sie beteiligt waren. Nicht, sie waren Komplizen. Sie sagen immer, sie sind angewiesen auf die Information. Das sind sie, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, sie haben doch gewusst, wo die Leitungen angezapft worden sind. Nicht, und dann haben sie ein neues Gesetz gemacht und haben sich angepasst. Das heißt, Dinge, die rechtswidrig waren, haben sie jetzt unter das Recht gestellt, aber damit werden die nicht besser.
Also ich habe halt irgendwie mal so das Gefühl, dass die also alles, was wir gemacht haben, auch im NSA-Untersuchungsausschuss und was halt da irgendwie zutage kam, dass es für die Dienste, also dass sozusagen der rhetorische Kniff für die war zu sagen so, jetzt seht ihr mal, was geht. Ja. Also sozusagen jetzt sozusagen ist der Raum der technischen Möglichkeiten offen. Und das hätten wir jetzt auch gerne, weil offensichtlich ist es ja notwendig, weil wenn die Amerikaner und die Briten das machen, dann die sind ja sozusagen die Industrieführer in dem Gebiet, dann wollen wir das halt auch haben. Und dieser Kniff zu sagen, okay, ja gut, das war vielleicht alles ein bisschen illegal, aber guck mal, wir brauchen eigentlich noch viel mehr, dass der auf so wenig politischen Widerstand getroffen ist, hat mich wirklich sehr erstaunt. Ja. Also auch selbst so in der SPD, dass die da halt einfach zugeguckt haben dabei, das fand ich wirklich sehr frappierend. Also dass da halt so dieses erpresst werden von dieser Geheimdienst-Denke, dass es so völlig widerstandslos über die Bühne ging?
Also wir haben ja jetzt eine Legalisierung eines Zustands, den wir zunächst bei den Amerikanern kritisiert haben. Dass sie zwar in gewisser Hinsicht ihre eigenen Staatsangehörigen schützen mit Verfahren, die sie eingeführt haben, aber nicht die Ausländer. Und genau das machen wir jetzt auch. Ja. Das heißt also, wir setzen uns darüber hinweg, dass das Fernmeldegeheimnis auch außerhalb unserer Grenzen gilt, nach unserer Verfassung. Also wir passen uns den amerikanischen Praktiken in gewisser Hinsicht an. Und wir gewährleisten überhaupt keinen Schutz in diesem Zusammenhang für Berufsgeheimnisträger beispielsweise. Mhm. Nicht? Also das BND-Gesetz im Grunde gehört zu den Gesetzen, die revidiert werden müssten.
Sehen Sie denn dafür eine Chance?
Bei BND sehe ich die Chance sehr gering an. Hm. Sehr gering an. Da wird mit der Bedrohungskulisse gearbeitet, die also
Terror.
Mit Terror ja. und so weiter. Und ich meine, die beiden großen Parteien, eine ist ja gar nicht mehr so groß inzwischen, haben da sich auch gegenseitig gedeckt, nicht? Wie sie sich in all den Fällen gegenseitig geschützt haben, auch im Fall Amri. Fall Amri ist eine Riesenfahndungspanne, ein Ermittlungsskandal.
Mit Beteiligung der Geheimdienste.
Ja, ein Ermittlungsskandal, der deshalb nicht so aufgebrochen ist, weil die beiden beteiligten Parteien sich geschützt haben, nicht?
Aber es sind natürlich letztlich auch die jetzt handelnden aktiven Spitzenpolitiker. Ja. Wir haben Demis ja selbst, der beteiligt war. Wir haben Steinmeier, der zu sagen, also es ist ja sowohl bei der SPD wie bei den Unionschristen sind natürlich auch die aktiven Politiker, die heute noch in Machtpositionen sind, zumindest. Ja. Bis es jetzt vielleicht zu einer neuen Koalition kommt, natürlich auch beteiligt gewesen.
Also wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich die Zukunft
wollte gerade fragen.
Ja, ich bin also der Meinung, dass die Jamaika-Koalition, die ja gewählt worden ist, unserem Lande gut tun könnte. Ja, weil da bestimmte Dinge zusammenkommen und auch Spitzen weggenommen werden bei den Parteien, die störend waren. Also zum Beispiel auf unserem Felde könnte ich mir vorstellen, dass Grüne und FDP zusammen stärker sind gegenüber und auch sich stärker in Position bringen werden, hoffe ich, gegenüber CDU und CSU, als das die SPD gemacht hat. Übrigens auch, ich bin immer Umweltpolitiker gewesen, ja auch als Innenminister. Ein bisschen mehr Umweltschutz täte auch den Liberalen gut und dem Lande gut.
Und gerade in Trump-Zeiten sozusagen.
Ja, ja, als Gegengewicht. Also ich war ja nie, seit Chile nie überzeugt, dass die Sozialdemokraten glühende Verteidiger des Rechtsstaats sind.
Nicht? Das war jetzt auch klar zu sehen, jetzt in der letzten Runde vor dem Ende der Legislaturperiode, als es um den Staatstrojaner ging, wo die Sozialdemokraten tatsächlich in Art und Weise agiert haben, die ich in den gesamten 4 Jahren nicht gesehen habe, dass sie nämlich am Ende schlicht die Diskussion darüber verweigert haben. Also da gab es halt eine von irgendwie wahrscheinlich Oppermann irgendwie eine Ansage, keine Schwäche bei der inneren Sicherheit. Und dann haben die halt einfach dicht gemacht und halt einfach gesagt, so, wir haben keine Lust darüber zu reden. Innere Sicherheit ist irgendwie sakrosant, da können wir nichts machen. Glauben Sie denn, dass es den Grünen und den Liberalen gelingen könnte, sich aus dieser Falle zu befreien? Also dieses Schwäche in Anführungszeichen Problem gegenüber der CDU, CSU?
Also ich bin zu vermessen zu sagen, es wird auf jeden Fall besser. Schlimmer kann es gar nicht sein.
Gut, okay.
Also das Gesetzgebungsverfahren bei der Online-Durchsuchung bei einem Staatstrojaner war eine Frechheit.
Absolut.
Nicht wahr? Da hat man sich über die Formen einer Meinungsbildung, wie sie notwendig sind, hinweggesetzt. Und im Grunde überlässt man das wieder dem Verfassungsgericht. Der Staatstrojaner ist eigentlich das Schlimmste. Beispiel für ein Gesetzgebungsverfahren, das sich über jeglichen sachlichen, sachverständlichen Einwand hinweggesetzt hat. Und geradezu zynisch. Und die Frage ist wieder, wo bleibt hier eine Öffentlichkeit, die Parteien zwingt, sich anders zu verhalten?
Wir haben jetzt ein bisschen über die Große Koalition gesprochen, aber ich glaube, gerade an dieser Großen Koalition zeigt sich der Unterschied zwischen der Justizministerin Deutschhäuser-Schnarrenberger, die wir hatten, die sich in vielem auch gestemmt hat gegen so einen Überwachungszeitgeist erfolgreich.
Ja.
Und einem Justizminister Heiko Maas, der letztlich nicht nur der Innenminister, auch der Justizminister aus meiner Sicht hat viele zu verantworten von dem, was in der Legislaturperiode Gesetz geworden ist und was letztlich zumindest in Teilen wieder in Karlsruhe behandelt werden wird.
Also aus meiner Sicht war es halt also das, was Maas da gemacht hat, war halt zum einen sehr feige.
Feige zum Beispiel bei der Vorratsdatensprechung.
Ja, weil er halt irgendwie keine, also nicht in der Lage war, halt einfach zu sagen, okay, wir müssen halt irgendwie mal den Rechtsstaat aufrechterhalten und halt einfach die Grundsätze verteidigen. Und zum anderen war es halt opportunistisch, weil halt irgendwie genau diese Ansage aus der SPD-Führung zu sagen, so keine Schwäche bei der inneren Sicherheit, die dann halt über die Ministerien exekutiert wurde, das war halt auch nicht notwendig. Ja?
Also, nein,
ich meine, die Fragen, die Leute hatten, waren andere. Deswegen geht es um Wohnungseinbrüche.
Da hat er ja auch was gemacht. Ja. Tolle Sache. Nicht? Wohnungseinbruch, plötzlich Verbrechen. Ja. Nicht? Also, und da hat den Leuten vorgemacht, das ist ja das wirklich Befremdliche, damit bekämpfe ich wirksam die Wohnungseinbrüche. Das heißt also, der rumänische Wohnungseinbrecher liest vorher das Maas'sche Gesetz und sagt, genau. Um Gottes Willen ist ein Verbrechen, ich fahre nach Hause zurück. Ja, so ungefähr.
Symbolpolitik.
Ja. Also jedes Jahr ein neues Gesetz, eine Summe von Gesetzen. Und im Grunde hat es den Sozialdemokraten ja auch gar nichts genützt. Nee. Sie haben kein Profil auf diesem Felde entwickelt. Also um es ganz offen zu sagen, ich hätte mir gewünscht, dass die FDP noch ein bisschen mehr Profil entwickelt im Wahlkampf. Lindner hat eine Pressekonferenz mit Sabine Leuthauser und mir gemacht, vor einiger Zeit, wo er also deutlich sich engagiert hat und gesagt hat, wir wollen bestimmte Dinge ändern.
Sehen Sie denn, dass innerhalb der Liberalen diese Bürgerrechtspositionen einen starken Stand haben oder ist das eher so eine relativ kleine Interessensgruppe, die jetzt nicht so den Kern der Partei ausmacht?
Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von jungen Leuten gibt, also zum Beispiel der Konstantin Kuhle, der Vorsitzender der Jungliberalen. Aber auch zum Beispiel, es gibt 12 Jungliberale in der neuen Fraktion. Ich kann die nicht alle einschätzen. Aber Konstantin Kuhle geht in den Innenausschuss mit dem Vorsatz, in diesem Sinne zu wirken, wie ich das hier auch Ihnen erklärt habe. Also wir stehen in enger Abstimmung. Ich könnte mir vorstellen, also es wird ein Thema werden, auch in den Koalitionsverhandlungen. Nee. Es wird ein Thema werden wahrscheinlich sehr schwierig, insbesondere wenn es um Rückabwicklung geht. Bei neuen Dingen kann man ja sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Aber bei der Rückabwicklung wird das schwierig werden. Und Hirsch und ich sind und auch andere sind wild entschlossen, wenn das hier nicht gelingt, dann gehen wir als Einzelpersonen nach Karlsruhe, nicht? Oder mit anderen FDP-Repräsentanten. Also wir lassen uns dann nicht abspeisen mit einer unzureichenden Koalitionsvereinbarung.
Das heißt also, die Strategie wäre im Worst Case zu sagen, man macht die Rückabwicklung über die Gerichte und verhindert in der Politik nur, dass neue Sachen dazukommen?
Ja, das wäre nicht gut. Das wäre zu wenig. Lindner muss ja hier beim Wort genommen werden. Und er sagt, die Freiheit und Sicherheit, das ist in der letzten Legislaturperiode außer Balance geraten. Die Freiheit hatte keine Stimme. Und dann sagt er auch, wir wollen die Online-Durchsuchung des Bundeskriminalamtsgesetzes und anderes auf den Prüfstand der Verfassung stellen. Und er hat ja im Wahlkampf immer wieder gesagt, wir müssen aufhören, reflexartig immer mehr Behörden, immer weitergehen, Befugnisse zu geben. Das ist die Zukunft, aber das muss natürlich auch für einige Teile in der Vergangenheit gelten, aber das wird natürlich sehr schwierig mit einer Partei, nämlich CDU, CSU, die das alles betrieben hat. Ja, ja.
Also neben den tatsächlichen Möglichkeiten im Bundestag selbst als Gesetzgeber oder auch über den Weg nach Karlsruhe, ist es aus meiner Sicht auch eine politische Zeitgeistfrage geworden, dass man auch weder eine interessierte Öffentlichkeit für diese Themen findet, dass wir zu einer Debatte kommt, wo man politische Unterschiede deutlich erkennt. Ich glaube, das wird wohl der größte Unterschied, wenn wir tatsächlich zu einer Jamaika-Koalition kommen. Denn es hat sich kein Diskurs mehr ergeben. Und wir haben zusätzlich eine Datenschutzbeauftragte, die überhaupt kein öffentliches Profil hat und sich nicht mal mehr äußert. Nein.
Also wir haben ja jetzt weitgehend über den Sicherheitsbereich gesprochen. Genau. Wir müssen das in einen Zusammenhang bringen mit der Digitalisierung und den Freiheitsgefährdungen, die da von ihr ausgehen, insgesamt. Das sind ja Freiheitsgefährdung, die nicht unbedingt alle Verfassungsfragen sind. Aber wir müssen im Grunde ständig das Bewusstsein schärfen, dass bei allen Aufbruch und Vorteilen und Wirtschaftswachstum, Tendenzen, die in den neuen Medien drinstecken, den Chancen, dass wir die Nachtseite auch sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Menschen erreichen mit ganz praktischen Beispielen, zum Beispiel mit dem Auto. Ich habe vor 2 Jahren einen Artikel geschrieben, wir müssen das Auto neu denken. Und in diesem Artikel war die Abgaskomponente drin und die Datenschutzkomponente. Das heißt, das Auto wird immer mehr zu einem Datenlieferanten, von dem der Benutzer nichts weiß. Und jetzt merken wir schon eine Tendenz, dass Leute fragen, was geschieht eigentlich mit der ganzen Elektronik, die in meinem Auto drin ist. Sagt die gegen mich aus? Bringt die mir Nachteile? Wir müssen das Bewusstsein schärfen, dass diese die Digitalisierung im weitesten Sinne mit am Ende mit Persönlichkeitsprofilen, die hochgefährlich sind für den Einzelnen, dass das ein Thema ist, das im Zusammenhang gesehen werden muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass man im Laufe der Zeit dort auch eine zusätzliche Motivation schöpft, dass wenn die Menschen merken, dass ihnen das zum Nachteil gereicht.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass der wesentliche Aspekt dabei ist, wie schafft man es, den Menschen klarzumachen, dass sie persönlich betroffen sind.
Ja.
Weil nur dann ergibt sich tatsächlich politischer Handlungswille. Ich meine, selbst bei Politikern. Ja? Also ich meine, ohne das Abhören von Frau Merkels Telefon wäre der NSA-Skandal tatsächlich beendet gewesen.
Ja, ja,
und genauso ist es natürlich bei jedem anderen auch. Das heißt, also nur wenn ich halt irgendwie zumindest jemand persönlich kenne, dem irgendwas passiert ist oder der halt irgendeinen Nachteil erlitten hat. Also wenn ich sozusagen
oder ihm einer droht,
reicht oder auch schon. Also jedenfalls, wenn es halt irgendeine persönliche Betroffenheit gibt, die halt nicht abstrakt ist, dann fangen Menschen halt an zu handeln. Ne?
Jetzt sind Sie weitgehend der Meinung, Internet vereinfacht unser Leben. Wir kommen schneller an Daten, wir können schneller informieren, wir können schneller kommunizieren. Und das ist, wirkt, hat offenbar eine solche Faszination, dass das andere gar nicht gesehen wird. Und man, also ich meine nochmal zurück zu NSA. Es ist ja auch im Grunde ein Skandal, dass die Generalbundesanwaltschaft aus dieser Situation keine Schlussfolgerung gezogen hat. In welchem Staat leben wir eigentlich? Es liegt doch alles vor. Das ist doch, im Grunde ist das eine Feigheit auch vor den Amerikanern.
Na, es ist auch so aus meiner Sicht, dass die Schlussdebatte zum Bericht, zu diesem langen und übrigens auch sehr lesenswerten Bericht, hat wirklich auch eine sehr große politische Peinlichkeit gezeigt, weil einfach dieses nicht akzeptieren wollen, was ihnen in den Aussagen und letztlich in den Protokollen steht, fand ich bemerkenswert. Aber das ist natürlich also juristisch noch nicht vorbei. Ich darf daran erinnern, in Straßburg, am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, liegt ja sozusagen meine Beschwerde noch an. Also die juristische Aufarbeitung ist aus meiner Sicht noch nicht vorbei.
Und, die Beschwerde bezieht sich worauf, genau?
Na, vor allen Dingen das PRISM-Programm. Also die Abhören der britischen Geheimdienste, wir reden immer über die NSA, ganz wenig.
Die Briten sind genauso drin.
Genau. Voll. Und auch die Frage der Kontrolle der Geheimdienste.
Ja. Wir reden immer demokratische Staaten, nicht? In Russland, es gibt Berichte über die russischen Praktiken, die sind nicht besser, aber wir reden über unsere Partner, nicht? In der NATO. Nicht?
Also, wir reden, glaube ich, auch über demokratische Standards.
Ja.
Denn, also in Ihrer Arbeit hat mich ja auch immer fasziniert, dass Sie diese deutsche Ebene sehr oft verlassen, weil Sie sich auch international engagiert haben. Und was mich sehr stört an diesen letzten Entwicklungen der großen Koalition ist auch, dass wir diese sehr vorbildhafte, was die Deutschen in Bezug auf Überwachung immer waren, nach und nach verlieren.
Ja.
gerade, wenn Sie waren auf einer Russlandreise, wo Sie Ihr Buch vorgestellt haben, also Sie besuchen ja auch Länder, die andere demokratische Standards haben und die eigentlich immer in Richtung Deutschland geguckt haben, auch nach Karlsruhe übrigens, und ja, zu unseren Urteilen. Und wir letztlich diesen Vorbildcharakter, haben wir ihn eigentlich schon verloren?
Das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich bewundern sie uns immer noch, nicht? Weil die Verhältnisse sind ja sehr viel schlechter für die Zivilgesellschaft. Also insofern haben sie ein Interesse, wie unsere Demokratie funktioniert. Und sie sehen, grosso modo ist das eine geglückte, stabile Demokratie mit allen Schwächen. Also ich habe ein Buch geschrieben, Rettet die Grundrechte, 2009. Das ist ins Russische, Ukrainische und jetzt ins Georgische übersetzt worden. Und das gibt mir Anlass zu diskutieren, ja, also von Irkutsk bis Petersburg diskutiere ich mit Putin-kritischen Zivilgesellschaften, Ausschnitten aus der Zivilgesellschaft, und da sehe ich, dass sie immer noch das Positive sehen.
Na, was, wenn man auf diese Bilanz blickt, ja, der Staatstrojaner, wo wir ja sicherlich auch also eine Form von staatlichem Hacken gesetzlich erlaubt haben.
Unglaublich, ja.
Die Vorratsdatenspeicherung, der Zugriff auf die biometrischen Daten. Ja. Dazu natürlich auch noch einige Entscheidungen, die aus Europa sind, die Deutschland nicht opponiert hat, wie bei den Fluggastdaten.
Furchtbar. Fluggastdaten sind wir weit über die Richtlinie hinausgegangen, nicht?
Also verlieren wir damit nicht schon längst eigentlich auch einen gewissen, wie soll ich das mal nennen, was im englischen Sprachraum Moral High Ground heißt. Ja. Ja, wir versuchen es anders zu machen und diese abstrakten Freiheitsrechte auch ganz praktisch hochzuhalten. Mein Eindruck ist, wir haben uns eigentlich schon verloren in diesen 4 Jahren GroKo.
Nein, ich glaube, dass der, was die Gesetzeslage angeht, ja, was die Praxis angeht, nein.
Ja. Ich habe jetzt eine Diskussion gehabt mit einem Telekom-Vertreter, und der hat gesagt, wir stellen fest, dass amerikanische Firmen mit Interesse unseren Datenschutz sehen, also die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, und sagen, Vorsicht, für den europäischen Markt ist das wichtig, wir müssen uns daran orientieren. Dann gibt es eine andere Bewegung, die ich mit Snowden diskutiert habe. Was macht eigentlich Zuckerberg? Was macht das Silicon Valley? Merken die plötzlich, dass hinter ihrer ganzen expansiven ökonomischen Politik doch irgendwo auch ethische Maßstäbe stehen müssen, die im Verkaufsinteresse, im Geschäftsinteresse möglicherweise sind? Müssen wir von der zynischen Feststellung Privacy is not longer a social norm weg und uns orientieren an bestimmten ethischen Grundbedürfnissen der Bevölkerung? Da gibt's leise Anzeichen, was ändert sich da? Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Europäer mit ihrem deutlich höheren Datenschutzbewusstsein doch einen Vorbildcharakter haben, also das Interesse erwecken. Auch in Russland haben wir Interesse, was machen wir in Sachen Datenschutz?
Ich denke, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung hat ja positive und negative Seiten, also was jetzt irgendwie die tatsächlichen Möglichkeiten für Firmen zur Datenhortung und Verarbeitung angeht.
Zweckbindung ist aufgeweicht.
Genau, anders, das ist halt so die Kernschwäche da dran, also dass diese Zweckbindungssache, die ja so der Kern der deutschen Datenschutzphilosophie war, halt irgendwie weggefallen ist oder aufgeweicht wurde in dem Sinne. Die Frage ist ja eigentlich, wenn wir sagen, Deutschland hat schon noch einen Vorbildcharakter und wir sind immer noch ein Land, wo, wenn wir Dinge tun hier, dann nehmen andere Länder sich es durchaus als Beispiel, als Vorbild, auch auf EU-Ebene. Also wenn immer irgendwelche Leute sagen, so dieses oder jenes können wir nicht in Deutschland machen, das müssen wir in der EU machen, dann kann man mittlerweile auf eine lange Liste von Beispielen verweisen, wo man sagen kann, okay, nein, die EU geht häufiger mal auch einfach erfolgreichen Experimenten in einzelnen Ländern hinterher und hebt die auf EU-Ebene. Und die Folgerung für mich daraus ist halt eigentlich, dass das Durchsetzen von Sachen auf deutscher Ebene eben durchaus Erfolg hat, wenn sie halt diesen Vorbildcharakter entwickeln können. Und wir sehen ja also zum Beispiel am Erfolg von zum Beispiel so deutschen Cloud-Projekten, die sagen, wir machen eine Cloud in Deutschland, wo wir dir sagen können, deine Daten sind auf diesem Server, der steht in dieser Stadt, in diesem Rechenzentrum unter deutschem Datenschutz. Und diese Angebote gehen durch die Decke, die bauen ein Datacenter nach dem anderen dafür, weil zum einen der rechtliche Rahmen sie da so ein bisschen dazu zwingt, aber zum anderen auch, weil sie dadurch überhaupt in Europa agieren können, weil immer mehr europäische Unternehmen haben keine Lust, irgendwie ihre Daten nach Amerika zu schaffen. Und ich glaube also, dass dieser wirtschaftliche Erfolg auch dazu führt, dass dieser Vorbildcharakter zunehmen kann. Aber das hat die Politik, glaube ich, noch nicht verstanden. Deswegen habe ich mich halt so über dieses irgendwie Digital First Bedenken Second Plakat geärgert, weil es offensichtlich
gibt ein anderes. Das Internet verändert die Welt. Wie ändern wir uns? Darunter kann ich mich einordnen, nicht? Weil ich, Datensicherheit ist natürlich auch ein besonderes Feld, nicht? Noch keine Gegenmacht aufgebaut haben gegen Silicon Valley und gegen die amerikanischen Firmen. Ich weiß auch nicht, ob es dann besser würde, ob die Daten dann nicht verkauft würden.
Ich glaube eben nicht, dass es darum geht, eine Gegenmacht aufzubauen, sondern ich glaube, das geht darum, halt eine Alternative aufzubauen. Wenn wir uns die Diskussion im Valley angucken, dann sehen wir gerade zwei Sachen. Zum einen, dass die Zweifel an dieser werbefinanzierten Internetökonomie stark zunehmen, weil die Konzentration so groß ist, dass eigentlich nur noch Google und Facebook damit leben können. Wenn wir uns andere Firmen angucken, die bauen sich absichtlich Geschäftsmodelle, die an dieser Werbeökonomie vorbeigehen, weil die schon monopolisiert ist.
Also, wir gucken da, also Geschäftsmodelle, die bezahlt werden müssen.
Genau, die halt bezahlt werden müssen. Ja, okay. Also ganz einfach. Ganz normal irgendwie Geld für Dienstleistungen. Ja. Und das Zweite ist halt, dass diese ganze Werbegeschichte hat ja mit Aufmerksamkeitsmonopolisierung zu tun. Also da geht es ja darum, dass Leute möglichst viel Zeit mit ihren Geräten verbringen, möglichst mehr Aufmerksamkeit da reinstecken. Und da fängt gerade eine richtig große Diskussionswelle an, die dieses Prinzip kritisiert. Die sagt, wir können nicht mehr denken, weil wir unsere Smartphones permanent in der Hand haben. Wir können nicht mehr irgendwie klar uns konzentrieren, weil wir permanent von irgendwelchen Nachrichten oder irgendwas abgelenkt werden. Das
ist furchtbar.
Ja, ja. Und diese Diskussion wird langsam Mainstream. Also die fängt jetzt halt an, in so einen Bereich zu kommen, wo sich auch die, sag mal, Unternehmen, die jetzt nicht wie Google und Facebook direkt davon abhängig sind, das immer weiter zu treiben, so eine Diskussion auch stellen müssen. Und ich glaube, dass da eben genau die Möglichkeit ist, Alternativen aufzubauen, zu sagen, so, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. So, wir versuchen jetzt nicht einen gegen Google aufzubauen, das wäre Quatsch, sondern sagen, wir gehen einen weiter und sagen, wir bauen Businessmodelle, die nicht auf Daten basieren. Deswegen dieser Schwachsinn von wegen Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts.
Ja.
Der ist halt, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, weil irgendwie dieses Öl hat uns den Klimawandel gebracht. Ja. Und diese, davon wegzukommen, zu sagen, wir müssen nicht einen gegen Google aufbauen, sondern wir müssen halt irgendwie Alternativen
finden. Okay, also was mich sehr interessiert, was verändert sich eigentlich im mitmenschlichen Verhalten, in der Kommunikation, im Denken? Wie lösen wir Konflikte? Ich gehe in eine Straßenbahn und von 20 Leuten haben 15 das Smartphone an. Und sie starren darauf und diese ständige Kommunikation, die führt auch bei mir zu einer Überforderung. Ich fühle mich ständig überfordert.
Ich habe das bei Ihnen auch beobachtet, Herr Baum.
Fühle mich ständig überfordert. Muss mich immer ganz schnell mit Neuem auseinandersetzen. Und also was bitte, der Schirmacher hat schon sehr früh überlegt, was bedeutet das für die Selbstbestimmung und für die wirklich abgewogene Kommunikation, die zu Kompromissen führt, wir kommunizieren ja ganz anders. Also ich schreibe hier meine Nachrichten auf meinem Computer ganz anders, als ich sie schreibe mit der Hand. Also was passiert da in der Gesellschaft, in der Psyche der Menschen, mal abgesehen davon, was die künstliche Intelligenz da noch bewirkt. Also je mehr ich drüber nachdenke, ist das eine so umfassende Zeitenwende, dass es eigentlich das höchste Interesse hervorrufen müsste, auch größere Bevölkerungsteile, nicht damit sich auseinanderzusetzen.
Na, ich finde, bei der, wenn Sie die Zeitenwende nennen, dann finde ich das umfassend wichtiger als die Zeitenwende. Denn das umfassend sagt ja, das hat nicht nur was macht mit unserer Ökonomie, da wird viel drüber
geredet. Das macht es mit uns selbst.
Das macht auch einfach sehr im allerweitesten gesellschaftlichen Sinne. Weswegen ich die Gelegenheit gerne nutzen will, ich würde gerne einen gewissen positiven Zukunftsentwurf haben, auch weil ich sehr unzufrieden bin mit der Entwicklung, wie sie sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Also ich würde mir einfach gerne mal vorstellen wollen, wie es im besten Falle liefe, mal immer mal angenommen, die Jamaika-Koalition kommt zustande. Ich glaube, ja. Wenn es schwarz-rot wird, haben wir noch mal andere Probleme.
Ach, hochinteressant ist natürlich, wie verhält sich die künftige SPD-Opposition? Ja?
Wird es eine Rolle spielen?
Ja, entdecken da Leute das Thema etwa? Nicht?
Also wir wollten ja eine optimistische Zukunft.
Wir haben ja auch als Vorbild für andere unser Verfassungsgericht. Nicht? Das ist ja eine Wucht, was die gemacht haben. Und jetzt stehen sie natürlich vor einem Dilemma in der Vorratsdatenspeicherung, weil sie mit dem EuGH umgehen müssen. Den EuGH hatte ich lange unterschätzt. Ich dachte, das kann nichts werden. Mhm. Aber es ist was geworden. Nicht?
Aber es gab keinen politischen Backlash. Das Urteil kam im Dezember 2016.
Ja.
Und der deutsche Gesetzgeber hat keine Form von Reaktion gezeigt in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Mhm. Und dabei ist das Urteil ziemlich klar.
Das Urteil ist ziemlich klar, das heißt, das deutsche Gesetz hat vor diesen Augen keinen Bestand.
Maas hätte handeln müssen.
Ja, und hätte handeln müssen. Ja, gut. Aber er hätte sogar einen Vorwand gehabt zu handeln. Er hätte dem Gabriel sagen können, lieber Mann, ich bin zwar zu Kreuze gekrochen um des Koalitionsfriedens willen, aber jetzt ist eine andere Situation.
Ja. Ja, aber gut.
So gut, aber Zukunft. Positiv. Zukunft. Also ich bin eigentlich in meiner ganzen Befindlichkeit optimistisch eingestellt zum Leben, zu meinem eigenen und auch zum Leben dieser Gesellschaft. Und ich setze darauf, dass immer in kritischen Situationen doch irgendwann auch Selbstheilungskräfte da waren.
Also wie diese Pendel?
Ja, dass man also zum Beispiel nach der RAF-Zeit, das habe ich ja nur selber miterlebt und auch erlitten, haben wir hinterher eine Phase des Nachdenkens gehabt. Mit Vogel und mir haben wir also gesagt, wir sind zu weit gegangen. Ja, wir müssen die gesellschaftlichen Umstände deutlicher in den Blick nehmen und Überschreitungen der Grenzen müssen wir zurücknehmen. Es waren nicht unbedingt verfassungswidrige Gesetze, aber doch sehr schwierige Situationen. Im Fahndungsbereich sind wir zum Beispiel zu weit gegangen. Also ich setze darauf, dass sich irgendwo festgemacht auch an Dingen, die die Leute begreifen, doch eine Bewegung in Gang setzt, die auch dann die Politik beeinflusst. Die Politik wird nur beeinflusst, wenn sie fürchtet, Wähler zu verlieren oder wenn sie hofft, Wähler zu gewinnen. Also die Jamaika-Koalition hat eigentlich eine gute Ausgangsposition auf unserem Feld. Es gibt eine grüne Partei, die opponiert hat gegen Maas. Nicht in allen Fällen, nicht überzeugend, aber sie hat opponiert. Da gibt es auch Leute, die ich sehr schätze, die auch hoffentlich eine Rolle spielen werden, jetzt im künftigen Bundestag. Die liberale Partei hat nie aufgegeben, das Bürgerrechtsfeld. Das ist mal in den Hintergrund getreten, in der Westerwelle-Zeit, was mich maßlos geärgert hat. Aber es ist wieder gekommen, die Liberalen begreifen, dass das ein Stück ihrer Gene ist. Also die marktwirtschaftliche Grundorientierung, die wieder etwas sozialer geworden ist, die Bürgerrechtsorientierung und jetzt auch andere Themen. Das Digitalthema wird ja sehr stark betont, die Digitalisierung, auch in Nordrhein-Westfalen, dann der neue FDP-Wirtschaftsminister, aber mehr im Hinblick auf wirtschaftliche Chancen und nicht im Hinblick auf die Gefährdung.
Ich denke, wenn man das kombiniert, wenn man sagt, okay, die wirtschaftlichen Chancen sind eben gerade darin, datenschutzkonforme, bürgerrechtskonforme Technologien zu entwickeln,
ja, so sehe ich das Digitalisierung. Auch.
Das glaube ich, die Wirtschaft, die man da machen muss.
Und nicht sozusagen die Zerstörung wirtschaftlicher Chancen, das Hemmnis für wirtschaftliche Chancen, sondern im Gegenteil, ich denke da immer an den Umweltschutz. Der war ja auch, als wir gesagt haben, Umweltschutz geht vor Eigennutz, haben sie gesagt, da geht deutsche Wirtschaft kaputt. Ganz Gegenteil ist passiert. Mhm. Nicht? Das heißt, dass man mit einem vernünftigen Persönlichkeitsschutz einmal der Verfassung gerecht wird und andererseits auch neue wirtschaftliche Chancen sich aber eröffnet.
Wir sind wird es einen liberalen Innenminister geben, Herr Baum, meinen Sie?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber
so weit sind wir noch nicht, ne?
Nein, das glaube ich nicht. Aber warum nicht einen liberalen Justizminister?
Nicht wahr? Nicht? Also, ja, das passt aber nicht doch mal optimistisch, oder?
Ja, ja. Aber gut, ich plädiere auch innerhalb der Partei dringend dafür, dass man in diesem Bereich mit einem Ministerium präsent ist. Ideal wäre, wenn man den Datenschutz aus dem Innenministerium herauslösen
könnte. Das fordern wir schon seit langem, ja.
Dann wollen wir uns sehr bedanken. Das ist eine spannende politische Zeit. Und auch danke für Frank, dass er hierher gekommen ist und wir gemeinsame Gespräche gemacht haben. Und vielen Dank an die Zuhörer.